Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern, dem Podcast für Kletterkultur und Geschichte. Mein Name ist Martin Schmidt und ich bin heute zur ersten Ausgabe nach Hameln gefahren, um mich über die Anfänge der norddeutschen Kletterei zu informieren und freue mich sehr, hier mit Hartmut Albrecht in Hameln zu sitzen. Hallo Hartmut.
Hallo Martin.
Hartmut ist Bergsteiger, Kletterer und laut eigener Aussage erst seit 1952 dabei. Hartmut, du bist aber auch eigentlich Uhrmachermeister. Was war denn eher da, die Uhren oder die Felsen?
Die Felsen. Und zwar speziell die Felsen des Hohensteins. Eine der schönsten und höchsten Felsen, senkrecht Felsklippen im Weserbergland. Uns hat es dort hingezogen, weil es dort Höhlen und Schlüchte und Felsen gab, an denen wir als junge Kerle, 12 Jahre alt damals, Interesse hatten. Wir sind mit dem Fahrrad dahin gefahren und haben dort ohne Ambitionen zum eigentlichen Klettern rumgekrochen sind, in den Höhlenspalten und Schlüchten des Hohensteins. Das war unser Interesse. Das Eigentliche, dass man dort richtig klettern kann, das kam dann etwas später. Genau kann ich es gar nicht mehr sagen, ob das 52 oder 53 war oder 54. In der Zeit jedenfalls sind wir als junge Burschen dort einfach aus Lust und Spaß an abenteuerlicher Freizeit hingefahren.
Also wer das nicht kennt, der Hohenstein unweit von Hessisch-Oldendorf im Weserbergland, das ist ja auch übers ganze Tal sichtbar, da gucken die Klippen oben raus, das ist ja schon wirklich total außergewöhnlich hier für die Region auch. Ne? Also da kann man auf jeden Fall mal sich Bilder angucken. Ich werde in den Shownotes, wie das so neudeutsch heißt, in den Notizen zur Sendung da auf jeden Fall ein paar Bilder auch unterbringen, dass man sich das vorstellen kann. Heute ist es ja so, dass mit Kletterhallen und über Informationen auf Webseiten, wie man denn so klettert oder auch Kletterkursen in Schulen, ist ja einen guten Einstieg ermöglicht. Du sagst, ihr seid da aus Interesse und irgendwie aus Faszination an diesen hohen Wänden hin. Woher wusste man denn dann, wenn man wirklich klettern wollte, wie das denn alles so geht? Ich meine, man hatte ja nicht das Sportgeschäft um die Ecke und da ist man hingegangen und hat gesagt, einmal das Einsteigerset und ein Seil bitte.
Okay, zu meiner Zeit hieß Freizeit natürlich im Wald rumstromern, auf Bäume klettern. Und mit dem Hohenstein hatten wir dann natürlich ein besonderes Objekt, das unsere Neugierde dadurch hatte, weil es eben die hohen Felswände, die bis zu 40, 50 Meter senkrecht auf einer Breite von vielleicht 500 Meter, 600, 800 Meter sich erstreckten, dazwischen tiefe Spalten und Schlüchte, das wollten wir erkunden. Und nach dieser Erkundungsphase kam dann die nächste. Da wurde geklettert, das heißt, da liefen Menschen rum mit Seilen und anderer Ausrüstung. Und das hat uns natürlich dann neugierig gemacht. Der nächste Schritt war dann, dass wir mit primitiven Wäscheleinen da rumkraxelten. Und der allernächste Schritt war, dass wir uns diesen Menschen, die dort richtig kletterten, vor denen wir natürlich entsprechende Hochachtung hatten, angeschlossen haben, nachdem sie uns gesagt haben, Jungs, kommt mal mit.
Ja.
Ich hatte noch zwei Brüder in der Zeit und Freunde aus Hameln, mit denen wir dann dort die ersten richtigen Klettertouren gemacht haben. Damals mit Hanfseilen, 12 Millimeter dicken Hanfseilen, Schuhwerk, so die damaligen Turnschuhe.
Mhm.
Ja, das war so der Beginn.
Aber gar nicht so schwere Bergschuhe, wie man das mal so auf Fotos noch sieht. Das waren eher
Sportschuhe. Das kam dann in den weiteren Jahren, als wir über den Hohenstein hinaus die ersten Schritte, ich erinnere mich an die Mitte der 50er Jahre, als wir mit dem Alpenverein in Hameln, inzwischen also in den Alpenverein eingetreten.
Den gab es also schon.
Der war 1949 in Hameln gegründet worden, durch den Vater eines Freundes. Und dann kamen die ersten Alpenfahrten. Ich wurde eingeladen von den Eltern des Freundes, der dann auch die Sektion Hameln des Alpenvereins gegründet hat. Und in Ende der 40er Jahre schon wurde die Sektion Hameln gegründet und die Mittelgebirgshütte am Hohenstein in der Nähe des Gasthauses Pappmühle entstand. Mit dem fuhr ich die ersten Male in die Alpen.
Wer war das?
Das war der heutige Buchhändler Matthias.
Aha.
Mit seinen zwei Söhnen. Der eine Sohn, der jüngere, führt heute die Buchhandlung noch und der andere Sohn ist im Taunus gelandet. Beide waren damals auch aktive Kletterer. Also erste Alpenkontakte und da musste man natürlich anderes Schuhwerk haben, wie wir hier. Erste Kontakte Alpen und noch einmal zurück, Sportklettern heute. Das damalige Klettern hatte das Ziel, der Hohenstein oder der Karnstein oder der Id, norddeutsche Klettergärten, waren eigentlich nur Trainingsgründe für spätere alpine Unternehmen. Das war unser Ziel.
Also wenn man es übertreibt, waren das die Kletterhallen der Anfangszeit. Da ist man zum Üben und zum Trainieren hingegangen und wollte eigentlich in die Alpen.
Man sammelte seine Erfahrungen in den Klettergärten, trainierte dort vor den Fahrten in die Alpen, holte sich da das körperliche und das geistige Rüstzeug, so kann man das sagen.
Ja, was mich interessiert, wenn man in den frühen Kletterführer von Richard Gödicke reinguckt, diesen grünen Einband, da gibt es dann bei ganz frühen Begehungen den Hinweis Klammeraffen, Hannover.
Ja.
Kannte man die oder was war das? Weißt du da was drüber?
Martin, die kenne ich nur aus dem Kletterführer. Mhm. Das ist ein Kletterclub aus Hannover, der schon in den 30er und 40er Jahren in den Felsen des Weser- und Leineberglandes waren die schon tätig. Und die ersten Touren damals waren natürlich die Kamine und die Risse, die sich anboten. Das ist am Karnstein der Ahrensriss und am Hohenstein war es der Spiralriss, der vor dem letzten Weltkrieg schon erschlossen worden ist. Die Kamine, der Alpkamin, der Spiralriss, der Schweinekamin, diese breiten Risse sind
ja auch schon
in der Zeit schon erschlossen worden. Ja. Mit den damaligen einfachen Mitteln.
Ja, naja. Die Klammeraffen. Toll. Hattet ihr denn jetzt abgesehen von den etwas älteren, erfahrenen Kletterern, gab es da irgendwie Vorbilder? Hat man Kletterfilme oder Bücher, irgend sowas gehabt, wo man dachte, Mensch, da will ich mal hin oder so?
Ja, selbstverständlich. Man war geprägt von den abenteuerlich geschriebenen Büchern von Louis Trenker.
Ja.
Der ja später dann im Fernsehen als Multiplikator für Südtirol eingetreten ist. Und ich glaube, jeder kennt diese begeisternden Worte, Interviews oder auch Bücher, die der Trenker geschrieben hat. Und dann natürlich damals war auch der Hillary, der 53 zur britischen Krönung der Queen, den Everest erstiegen hat. All das waren so Ereignisse, die uns junge Kerle damals begeistert hat. Und zwar begeistert hat für die höheren Berge.
Ja.
Über den Hohenstein hinaus zu den alpinen Bergen. Und natürlich hatten wir auch irgendwo wurde durch solche Vorbilder natürlich dann auch wurden wir auch geprägt zu den noch höheren Bergen, außereuropäischen. Mhm. Okay, das ist ein anderes Kapitel.
Gut, da können wir, wenn wir noch die Zeit haben, auch noch drauf kommen. Ich habe so lauter etwas wahrscheinlich für dich lustige Fragen, aber
ja, mach nur.
Woher wusste man denn überhaupt über die Wege und Routen Bescheid? Gab es da schon Kletterführer? War das irgendwie Mund-zu-Mund-Information, dass man sich austauschte und ich zeig dir mal, wo der und der Weg geht oder wie?
Gut, in erster Linie waren natürlich, haben die Touren gemacht, die wir vom Hörensagen von anderen Kletterern kannten und von älteren Kletterern aus unserer Alpenvereinssektion. Die heutigen 90-Jährigen, die haben nach dem Krieg in den späten 40er Jahren die Pionierarbeit der Erschließung am Hohenstein geleistet, am Kahnstein und anderen Steilfelsen, Klettergärten. Und von denen wussten wir, da ist eine Tour im 4., im 5. oder im 6. Schwierigkeitsgrad. Und das hat uns gelockt. Im Übrigen auf deine Frage noch einmal. Es gab schon Kletterführer oder Aufzeichnungen von einem Dresdner Kletterer, dem Dr. Holm Übrig. Der hat den ersten Kletterführer geschrieben. Und wir hatten solche Exemplare natürlich nicht. Diese Kletterführer kamen erst in den späten 50er oder Anfang der 60er Jahre raus, bevor dann Richard Gödecke als Haupterschließer tätig wurde und seine ersten Kletterführer erschienen. Dann sind wir natürlich auch systematisch rangegangen an die Sache und über den Hohenschein hinaus in andere Klettergärten.
Mhm. Ja. Du sagst jetzt, die Schwierigkeitsgrade, die waren da schon mit benannt. Also das ist alles schon richtig alt. Man hatte schon diese UIAA-Skala und hatte da eine Vorstellung von Schwierigkeiten.
Ja, also ob es die UIAA-Skala damals schon gab, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es durch den Kontakt mit den Erschließern am Hohenstein Helmut Adam, heute 90-jährig, eigentlich der Einzige, der als Zeitzeuge auch für dich zur Verfügung steht, Siegfried Markschat aus Dresden, Kurt Kühnel aus Dresden. Es waren, und das ist eigentlich das Besondere hier im Weserbergland, es waren immer Sachsen, die hier die Haupterschließungsarbeiten geleistet an den Wänden. Die Risse und Kamine waren durch die Klammeraffen und möglicherweise auch andere Kletterer, die ich nicht kenne, erschlossen worden. Die Wände waren noch jungfräulich und da sind dann die Sachsen mit ihren Erfahrungen rangegangen. Und Hauptlockvogel für die Sachsen war Helmut Adam. Helmut Adam kam aus Pirna in Sachsen. Siegfried Markschat kam aus Dresden und Kurt Kühnel kam aus Glashütte im Osterzgebirge. Die haben sich gegenseitig, ja, der Erste, der aus damals über die grüne Grenze in den 50er Jahren aus der damaligen Sowjetzone oder DDR abgehauen ist, war Helmut Adam durch eine Freundin, die er in den Kriegsjahren in Bad Schandau kennengelernt hat. Mhm. Das wird er dir möglicherweise noch näher erläutern.
Ja.
Dieser Helmut Adam ist deshalb nach Hameln gegangen, weil seine Freundin hier aus Hameln kam. Und der hat dann den Markschat nachgeholt und den Kühnel nachgeholt. Und die sind dann hier in die Steilwände eingestiegen und haben die erschlossen. Mit ganz wenig Material.
Ja.
Also freies Klettern, wie wir es heute aus Sachsen oder Franken kennen, haben die sächsischen Pioniere hier im Weserbergland schon sehr früh eingeführt. Die späteren Erschließer, die haben dann die Eisenzeit eingeleitet mit viel Material.
Ja, das war jetzt so einer der nächsten Punkte. Das ist gut, dass du da schon drauf kommst. Es gab ja nun über die Zeit und gibt ja auch immer noch viele unterschiedliche Auffassungen, wie man denn nun eine saubere Begehung macht und was statthaft ist und was nicht. das war also, wie ich jetzt höre, in der Anfangszeit völlig klar und war jetzt schon sehr nah an dem, oder was heißt nicht nur nah, das war das, was wir wahrscheinlich heute Freiklettern nennen. War das auch ein Thema, dass man es auch richtig machen wollte? Also ging's drum, halt hochzukommen, oder war das für euch Nachkömmlinge und Jungen auch so ein Ehrgeiz, diese Tradition da irgendwo zu hochzuhalten?
Nein, also für uns war das Thema nicht im Vordergrund stehen. Für uns ging es darum, hochzukommen. Hm. Und wenn wir an irgendwelchen Stellen nicht weiterkamen, dann wurde da ein Haken reingekloppt und dann ging das. So sind wir groß geworden. Wir sind dieses Thema Freiklettern, also einsetzen, sparsamstes Einsetzen von künstlichen Fixpunkten im Felsen, das haben die Sachsen hier als Pioniere vorgemacht. Aber das war uns, wo die mit einem oder zwei Haken ausgekommen sind, da haben wir dann, weil wir es nicht besser konnten, sage ich mal ganz deutlich, da haben wir dann eben noch zusätzliche Fixpunkte geschaffen. Das ging so bis in die 70er, 80er Jahre, als dann diese Freikletter, diese ethische Kletterei dem Berg mit fairen Mitteln entgegentreten. Das kam viel später, das kam in den 70er und 80er Jahren aus USA als Freeclimbing, nachdem es sächsische Kletterer nach den USA gebracht hatten. Denk mal an Wiesner. Und ja, der Fritz Wiesner hat in den Staaten diese Art des Freeclimbing eingeführt und dann kam es zurück nach Europa in den 80er Jahren.
Ja.
Und diese Art, dem Berg gegenüberzutreten mit möglichst wenig künstlichen Hilfsmitteln, die ist ja dann später durch Kurt Albert in der Fränkischen Schweiz, durch in den alpinen und außeralpinen Gegenden, durch Messner.
Ja.
Und das ist heute eigentlich durchaus Standard, dass man möglichst mit wenig künstlichen Hilfsmitteln dem Berg sowohl alpin und außeralpin als auch in den Klettergärten gegenübertritt.
Ja, aber ja, trotzdem interessant, dass der Anfang hier in der Gegend im Weser-Leine-Bergland auch schon diesen Ideen verpflichtet war.
Ja, ja, also, und zwar ganz eindeutig importiert aus Sachsen.
Ja.
Durch die sächsischen Erschließer.
Du hast es ganz kurz angesprochen, die Schuhe und die Hanfseile. Ah, ja. Trotzdem Ausrüstung, geschlagene Haken. Vielleicht kannst du mal so eine Standardausrüstung, wie ihr sie in den frühen Jahren benutzt habt, mal beschreiben. Vielleicht war es ja auch nicht viel.
In den frühen Jahren, Anfang der 50er Jahre, hatten wir Hanfseile.
Wo hat man die hergehabt?
Sporthaus Schuster München war damals und der Ausrüster.
München.
Ja, Sport Asmü. August Schuster München war für uns das Sporthaus. Und wenn man in die Alpen fuhr, hat man da Station gemacht und seine Ausrüstung ergänzt.
Ja.
Also Seile, Eisenkarabiner oder Stahlkarabiner. Alles war schwer. Ein Kletterhammer brauchte man, um die Metallhaken in Ritzen zu treiben und künstliche Fixpunkte zu schaffen. Helme kamen Ende der 50er Jahre auf. Und wer damals einen Helm trug, das war in unseren Augen, war das also ein Feigling. Ja, also das kam, das alles, was heute selbstverständlich ist, ist damals ja langsam perfektioniert worden. Die Schuhe, wir haben Ende der 50er Jahre, gab es leichte Kletterschuhe, den heutigen recht ähnlich, mit einer sehr fein profilierten Sohle. Mhm. Aber die war natürlich für die Alpen nicht tauglich und irgendwann trug man schwere Schuhe, die man in den Alpen trug. Schwere Schuhe waren Lederschuhe mit starken Vibram-Profilsohlen. Die wurden dann auch im Klettergarten getragen.
Das war ja auch zur Übung, ja.
In schwersten Touren. Mhm. Aber da, wo eben nichts mehr zu treten war, war ein Fixpunkt. Und wir hatten noch eine Trittschlinge. Das war eine kleine künstliche Trittleiter, ja, die wir mobil mit uns herumschleppten. Und da, wo man mit den Füßen keinen Halt mehr fing, wurde so ein Ding eingehängt. Insbesondere da, wo es überhängend war, benutzte man diese Trittschlinge. Also die Ausrüstung war natürlich verglichen mit heute Baumwolle, auch Anoraks und war eben zeitgemäß damals nicht vergleichbar mit der heutigen leichten, sehr zweckmäßigen Ausrüstung.
Ja gut, dass sich da viel getan hat, ja. Aber interessant, dass man erstmal nach München musste, oder?
Ja, das kam ja alles viel später, die Konkurrenz dazu.
Ja, ja. Ja, vielleicht kommen wir doch mal auf das Reisen. Also auch jetzt in meiner Recherche und in meiner Ansprache für verschiedene Gesprächspartner hier für den Podcast habe ich auch heute regelmäßig dann die Antwort bekommen, ja gerne, wir können uns treffen. Dann und dann will ich allerdings dort zum Klettern und dann fahre ich hierhin und danach finden wir bestimmten Zeitpunkt. Ne? Von dir weiß ich jetzt, dass du nachher tatsächlich auch zum Hohenstein willst. Welche Rolle hat denn auch so eine, ja, so ein Fernweh oder so ein Wunsch zum Reisen gespielt?
Eine große Rolle. Unsere Freunde, von Freunden hörten wir dann, ja, wir sind in Dolomiten gewesen. Und für uns waren die Dolomiten oder der Wilde Kaiser. Später dann das Mont Blanc-Gebiet mit Europas höchsten Erhebungen. Das waren, in der Tat, waren das Ziele, für die wir trainiert haben. Und zwar nicht nur trainiert haben hier in schwersten Touren, bis die Arme lang waren, sondern auch, wir haben die Abstiege in leichten, sagen wir mal, bis zum dritten Schwierigkeitsgrad wurden die Touren zurückgestiegen.
Ja.
Einfach um in den Alpen und in den Dolomiten die Abstiege fähig zu waren, Abstiege zu machen. Denn Rückwärtsklettern mit viel Luft unter den Sohlen ist ja etwas, was man auch trainieren sollte und nicht einfach so kann. Wir konnten es jedenfalls nicht. Wir haben es trainiert und das war gut so. Denn die Abseilpisten, die es heute alpinweit gibt, von den Gipfeln zu Tal, das gab es ja damals alles nicht. Wir haben abgeseilt an den windigsten, fürchterlichsten Haken. Nicht wissend, halten die aus, naja, und die zu den Abseilschlingen. Man hat um Felsköpfen abgeseilt. All das wurde in den Klettergarten trainiert und dann übertragen aufs Hochgebirge.
Ja, also war das von Paul, nee, wie heißt er? Preuß. War das kein Spleen, sondern hatte durchaus seinen Zweck, dass er meinte, wenn man etwas klettert, dann muss man es auch wieder abklettern können.
Ja, nee. Die alten Deutschen oder die alten Österreicher oder auch Schweizer, jedenfalls die Alpen, die um die Jahrtausendwende damals alpin tätig waren, Dülfer, Preuß und Company, die standen bei uns hoch im Kurs und waren durchaus auch Vorbilder für uns.
Mhm. Ja. Woher kannte man die? So aus Büchern?
Aus oder? Büchern.
Aus Büchern.
Aus Büchern von. Natürlich kam dann später auch Walter Pause.
Ja.
Mit seinen Büchern, in denen er dann auch skizzenhaft neben seinen Abbildungen die Aufstiege anbot. Das waren für uns Touren, die mussten in irgendeiner Form abgehakt werden.
Ja.
Dazu gehörte eben die Schleierkante, die Lago-Kante, der Langhofel und wie all diese Dinge heißen. Die Dülfer-Touren im Wilden Kaiser, die Dülfer-Touren überhaupt alpinweit. Dülfer-Touren standen bei uns ganz hoch im Kurs, weil das die Alpin-Klassiker waren, die musste man in Anführungsstrichen gemacht haben.
Also, wo du jetzt Dülfer erwähnst und wir gerade beim Abseilen waren, ist denn der Dülfer-Sitz nach ihm benannt? Ist das seine Technik oder?
Das war eine abenteuerliche Geschichte und ich erinnere mich an viele Touren, wo es am Po und am Nacken heiß wurde, weil dort die Reibung des Dülfer-Sitzes vernichtet wurde.
Können wir das irgendwie, auch wenn man es jetzt nicht sieht und wir nur sprechen, irgendwie erläutern, wie das ganz ungefähr funktioniert? Wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, man hat das Doppelseil, was heute in den Abseilachter oder in andere Abseilgeräte eingehängt wird. Dieses Doppelseil wurde zwischen den Beinen durchgeführt, über den Rücken zurückgeführt, um den Nacken und dann wieder nach unten. Und am eigenen Körper wurde die Reibung, die beim Abseilen entstand, vernichtet.
Man war der eigene Abseilachter.
So ist es. Und bei unbekannten, steilen, überhängenden Abseilen hat man dann schon als Sicherheit einen Prusiknoten mitgeführt und ein provisorisches Sitzgeschirr sich mit einer Schlinge gebaut, sodass man doch einen gewissen Sicherheitsstandard auch alpin wenigstens mitführte. Hier am Hohenstein galt man als Angsthase, wenn man so einen Prusiknoten mitgeführt hat. Das war absolut unüblich.
Jetzt hatten wir die Gurte gar nicht.
Die Gurte kam später.
Wie hat man sich denn vorher ins Seil eingebunden?
Direkt ins Seil. Man hat sich mit dem einfachen Bullingknoten einfach um den Brustkorb eingebunden.
Ja.
Und das haben wir jahrzehntelang, war das Standard. Und Gott sei Dank wurde das ständig verbessert. Von der einfachen Einbinde, dann kamen die mehrfachen Lagen von Klettergurt um den Brustkorb. Mhm. Wir haben das auch, so erinnere ich mich, immer schon einmal auch kombiniert mit einer einfachen Sitzschlinge, die man um die zwischen den Beinen durch machte, mit dem Brustgurt kombiniert hat. Das waren aber alles Dinge, die zwar schon besser waren als die einfache Einbindung, aber äußerst schmerzhaft waren, wenn man da längere Zeit drin sitzen oder hängen musste. Das Hängen war ja lebensgefährlich. Man wurde innerhalb weniger Minuten bewegungsunfähig und ist deshalb hat es möglichst vermieden. Wir durften nicht stürzen. Schon der windigen, schlechten Haken wegen und der primitiven Anseilung um den Oberkörper oder als Kombination.
Ist man denn auch Solo geklettert, was heute Free Solo genannt wird?
Ja, das wurde natürlich von verschiedenen Freunden und Kameraden von mir gemacht. Ich habe das nie gemacht, mir war das zu gefährlich. Hm. Das Risiko war mir einfach zu groß, weil ich wahrscheinlich auch nicht gut genug war. Denn durch meinen Beruf bedingt als Uhrmachermeister, als Selbstständiger, hatte ich eigentlich viel zu wenig Zeit zum Klettern. Gegenüber Freunden, die während ihrer Studienzeit natürlich viel mehr Zeit hatten und dadurch auch viel schwierigere Touren machen konnten als ich. Mhm. Zum Beispiel Alpine oder in den Klettergärten. Ne?
Vielleicht kommen wir doch nochmal zum Reisen. Also die Alpen haben gerufen und wurden dann nach und nach abgehakt. So ein Gebiet, was sich ja doch immer wieder durchzieht, ist das Elbsandsteingebirge. Was ganz anderes, ist ja nun kein alpines Klettern, wo sich manchmal so anfühlt. Wann bist du da zum ersten Mal gewesen? Wie kamst du da dazu und dahin?
Wir hatten weder das Glück, einen der Erschließer hier der Klettergärten als Jugendgruppenleiter zu haben, Kurt Kühnel.
Im Alpenverein,
der uns jungen Burschen, wir hatten in Hameln eine Klettergruppe, die so aus 10, 15 gleichaltrigen 18- bis 20-Jährigen bestand, die sich jedes Wochenende am Hohenstein traf oder am Eid traf zum Klettern. Und als Kurt Kühnel dann unsere Jugendgruppe beziehungsweise die Älteren, die Jungmannschaft leitete, der hat dann gesagt, Jungs, ihr klettert zwar überall hoch, aber ich werde euch mal nach Sachsen einladen lassen. Ich habe da noch einen Freund aus Kriegs- beziehungsweise Nachkriegszeiten. Und da sollt ihr mal das richtige Klettern lernen.
Einladen lassen, weil man nicht einfach hinfahren konnte, sondern eben diesen bürokratischen Weg gehen
musste. So ist es. Man brauchte eine persönliche Einladung von Bekannten. Und Kurt Kühnel hatte Kontakte zu einem früheren Freund nach Sachsen. Und der leitete auch eine Jugendgruppe, die er dort aufgebaut hatte. Das waren Gleichaltrige. Und Pfingsten 1961, als eigentlich der Kalte Krieg seinen Höhepunkt hatte, kriegten wir die ersten Einladungen engagiert durch unseren damaligen Jungmannschaftsleiter. So fuhren wir dann mit 15 Leuten Pfingsten 61 das erste Mal nach Sachsen. Und diese Einladungen kamen dann jedes Jahr. Und wir fuhren nach Sachsen zum Klettern. Und in der Tat haben wir dort das saubere Klettern in all seinen Arten, vom Rissklettern, Handriss, Schulterriss, Kamine, Wand, Reibung, all diese Arten haben wir dort von der Pike auf gelernt und waren dann sehr froh, das zu können, denn wir haben dies Können dann auf die Alpen übertragen und haben dort Wände bezwungen, die wir ohne diese sächsische Schule sicher nicht hätten machen können.
Ja, aber das ist ja auch wirklich interessant, wo du ja doch meintest eben, dass ja in den 60ern irgendwann dann so ein großer Materialeinsatz kam, man doch verstärkt mit technischen Hilfsmitteln geklettert ist. Warum glaubst du, ist das in Sachsen so bei dieser Tradition geblieben? Was hat die da bewogen?
Ja, also ich glaube, die Sandsteinkletterer haben ihre Tradition jetzt inzwischen ja 150-jährig aufrechterhalten, weil sie selbst erfahren haben und gespürt haben, dass man sich mit Einsatz künstlicher Hilfsmittel beim Klettern eigentlich selbst betrügt.
Ja.
Man kommt zwar auf alle möglichen Berge rauf, man kommt durch Touren durch, man kommt in Sachsen auf Gipfel rauf, wenn man sich an den Ringen festhält. Oder man hält sich in unseren Klettergärten an den geschlagenen Haken fest. Letzten Endes sind das Erleichterungen, die man zwar nutzt, aber der richtige, in Anführungsstrichen, Erfolg, der tritt dann ein, wenn man das selbst leisten konnte, ohne sich an den künstlichen Fixpunkten festzuhalten.
Also eigentlich sehr modern, ne?
Würde ich sagen. Vielleicht noch ein Wort zu den Sachsen. Wir haben dort durch eben mehrfaches oder nach der ersten Tour 1961 stand fest, wir sprechen eine Gegeneinladung aus an die Pirnaer Jugendgruppe und laden die in die Alpen ein. Und das hat schon im August 1961 hat das geklappt. Da waren wir mit unseren sächsischen Freunden aus Pirna im Oberrheintal zum Klettern und haben dort fantastische Klettereien gemacht zu den jungen Kerlen, mit denen wir dann natürlich auch befreundet waren. Dann wurde die Mauer gebaut am 13. August 61 und diese Zweigleisigkeit, die Hamelner fahren nach Sachsen zum Klettern und die Sachsen fahren mit uns zusammen in die Alpen, das war der eigentliche Beweggrund damals der beiden Jugendgruppenleiter, sowohl in Hameln als auch in Pirna. Das hat dann nicht mehr geklappt, aber es ist durch die strengen Grenzen immer noch möglich gewesen, aber eben nur einseitig. Wir Hamelner sind 2011 das 51. Mal nach Sachsen gefahren und auch nach der Wende haben wir natürlich, dann wurde es zweiseitig, das ist ganz klar. Aber viele Jahre ging es eben nur in eine Richtung. Und zwar nach Sachsen, nach Böhmen und nach Böhmen in die böhmischen Klettergebiete. Wir haben das aufrechterhalten, weil sich aus den ersten Begegnungen wirkliche Freundschaften entwickelt haben, die bis heute ihren Bestand haben. Denn nächste Woche zu Pfingsten fahren wir wieder mit 20 Leuten nach Sachsen.
Und ich habe das große Glück mitzukommen und war auch tatsächlich noch einmal zu der DDR-Zeit mit drüben. Ich kann mich da auch noch ganz eindrücklich dran erinnern, dass wir unten auf dem Zeltplatz in Bad Schandau waren und im Bielertal, soweit ich mich erinnere. Das klingt jetzt alles nach so einem geraden Weg und nach viel Begeisterung und tollen Erlebnissen. Gab es Punkte, wo du vielleicht einfach gerade anderes im Kopf hattest oder wo du ausdrücklich dir gesagt hast, also nee, klettern muss es jetzt mal wirklich nicht sein?
Die gab es durchaus. Ich habe auch erfahren müssen, dass Bergsteigen und Klettern zwar ungeheure Freude macht, aber nachdem meine Brüder, zwei Brüder und ein guter Kletterfreund von mir in den 70er Jahren in den peruanischen Anden unter eine Lawine gekommen sind in 6000 Meter Höhe und nicht zurückkamen, weil sie dabei gestorben sind, da hatte ich natürlich durchaus Tiefpunkte, wo ich gesagt habe, brauchst du das noch? Musst du das noch? Aber man muss auch, man muss solch einen Totalverlust, wie er mir passiert ist, meiner Brüder und meines Freundes, man muss das mal relativieren. Insofern, das Risiko auf der Straße, im Straßenverkehr umzukommen, ist viel größer als beim Bergsteigen zu sterben. Weil Gott sei Dank die Sicherheitsstandards sowohl in den hohen Bergen, auch in den außereuropäischen Bergen, als auch die Standards beim Klettern in den Klettergärten und Alpin wesentlich höher geworden sind. Und das, als mir das klar wurde, dass dieser Unfall eben ein Totalverlust ist, wie er auf der Straße ja auch jeden Tag passiert, da habe ich mir gesagt, nee, das Bergsteigen ist etwas so Schönes, deshalb hörst du nicht auf. Und ich habe diesen Tiefpunkt, ich habe allerdings 10 Jahre nicht die hohen Berge angesteuert. Mhm. Die Berge, wo es zu Lawinenproblemen kommen kann. Das habe ich 10 Jahre nicht gemacht, aber danach mit Abstand der Jahre dann doch durchaus weiter betrieben.
Und noch eine ganz andere Sache. Ich habe ein bisschen recherchiert. Du hast ein paar Erstbegehungen gemacht und ich habe gesehen, glaube 57 am Hohenstein. Jetzt fällt mir der Name der Tour gerade nicht ein. Links vom Freiburger und aber auch 2011 in Norwegen mit Weninger. Ja, also das ist ja auch eine dolle Spanne. Vielleicht ganz platt gefragt, was trägt einen da durch hier? Das sind dann ja wahrscheinlich, 57, haben wir bald 50 Jahre Klettern und so aktiv, also viel aktiver als Erstbegehung wird's nicht, würde ich sagen. Was zieht sich da so durch als roter Faden? Warum musst du da hoch?
Okay, 57, natürlich wollte ich den Freunden, die Erstbegehungen machten, auch in irgendeiner Form nacheifern, denn das war eben das Tollste, ein Stück Fels zu finden, wo noch niemand hochgeklettert ist, dass sich das wie ein roter Faden durch mein bergsteigerisches Leben zieht, könnte man vielleicht als dünnen Faden bezeichnen, denn ich habe nicht meine Zeit als Uhrmacher und als selbstständiger Geschäftsmann war leider immer so gering bemessen, dass das die absoluten Ausnahmen waren. Du springst jetzt zur Gegenwart mit Hans Weniger. Mich hat Norwegen interessiert, wo Hans Weniger ja in großem Stile erste Begehungen gemacht hat. Der hat ja ein ganzes Tal mit Erstbegehungen erschlossen. Und das hat mir deshalb so großen Spaß gemacht, weil es so eine wilde, tolle, unberührte Natur ist, in der man die Natur noch intensiver genießen kann wie anderswo. Ne?
Also die Bilder werde ich auf jeden Fall auch mit verlinken. Die finde ich sehr beeindruckend. Es gibt ja auch eine Webseite dazu, die, glaube ich, Peter Brunert betreut, Klettern in Norwegen. Das muss man sich unbedingt mal
angucken. Sehr lohnend für jeden, der die Natur und das Bergsteigen liebt. Für mich war noch ein besonderer Höhepunkt eine Erstbesteigung 3er, 6000er in Nordpakistan, wo wir mal 1967 zu dritt haben wir uns einen Volkswagen-Bus gekauft und sind dann 3 Monate in Nordpakistan bergsteigerisch tätig gewesen. Das war natürlich die absolute Spitze. Und das war einfach unser Traum, einmal den Vorbildern, die Messner gesetzt hat, in kleinerem Maßstab nachzueifern.
Naja, 6.000er sind jetzt kein kleiner Maßstab vielleicht.
Na gut, von der Höhe gesehen.
Ja gut, okay, okay. Da könnte man wahrscheinlich eine ganze eigene, ein ganz eigenes Gespräch drüber machen. Vielleicht trotzdem ganz kurz mit dem Bus losgefahren und wie kamt ihr auf diese Region? Wie sucht man sich da so einen Fels oder einen Berg ist ja. Wie sucht man sich den aus?
Ein Freund von uns aus Bremen war schon in den frühen 60er Jahren im Hindukusch tätig. Und zwar, da gab es massenhaft erst Begehungen zu machen, Berge erst zu besteigen. Und er hatte uns den Tipp gegeben, guckt euch doch mal, erkundigt euch doch mal im nordöstlichen Hindukusch, an Pakistan angrenzend, gibt es jede Menge 6.000er, die noch auf die Besteigung warten. Wir haben uns dann schlau gemacht und der Vater von Kurt Diemberger, bekannt als international bekannt durch Karakorum-Besteigungen und im Himalaya sehr viel tätig gewesen. Der Vater dieses Kurt Diembergers war Chronist für den Hindukusch. Alpin-Chronist für die Berge des Hindukusch. Der wusste also genau, wo man tätig werden kann und wo man noch erst Besteigungen machen kann. Für uns kam dann die Auskunft, geht mal in den Wakhan-Korridor. Das ist so ein Zipfel Afghanistans, der an den Pamir grenzt. Mhm. Da stehen noch Berge. Gut, das war unser Ziel. Und wir sind dann durch den ganzen Vorderen und Mittleren Orient, durch Afghanistan, durch über den Khyber-Pass, den Spuren Alexander des Großen folgend bis Peshawar, kommt heute immer unrühmlich durch Bombenattacken und solche Dinge berüchtigt. Von da aus noch 100 Kilometer nach Norden, da standen die Berge, die wir besteigen wollten. Wir waren 3 Monate unterwegs, haben 3 6.000er erst bestiegen, haben sie benannt nach dem umfließenden Gletscher. Und das war natürlich eine unserer schönsten und tollsten Unternehmungen.
Das kann ich mir vorstellen. Spannend. Ja, toll. Jetzt haben wir hier ganz viel angerissen und viele Einzelheiten angesprochen. Haben wir eigentlich irgendwas, was für dich am Klettern wichtig ist, ausgelassen? Irgendeine Erfahrung, irgendeine Zeit, irgendeine Begegnung?
Ja, mir hat das eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, mit Freunden unterwegs zu sein. Mit meinen Brüdern, meinem Freund, die leider dabei umgekommen sind. Später dann musste ich mir andere Freunde suchen, habe sie gefunden hier in Hameln. Und wir haben dann ich habe immer wieder die Berge gesucht und damit das Naturerlebnis und der Antrieb, selber etwas zu machen, etwas zu gestalten. Also mit irgendwelchen Reisegesellschaften unterwegs zu sein, hat mir nie Freude gemacht, hätte mir nie Freude gemacht. Wir wollten das selber machen. Also die Ziele selbst aussuchen und dann mit möglichst fairen Mitteln irgendwo auf Berge raufzukommen. Das macht mir heute noch Spaß, wenn es eben auch nicht mehr die großen Berge sind, sondern in erster Linie die Steilfelsen des Weserberglandes oder natürlich auch ab und zu noch in den Alpen tätig zu sein. Mit eigener Kraft, mit Freunden, das ist meine Befriedigung, die ich dabei finde. Im Übrigen hat meine Frau das viele Jahre auch mitgemacht. Und als dann allerdings die Kinder kamen und die berufliche Belastung immer stärker wurde, die dann meine Frau Schulter mitgetragen haben und ich dadurch die Freiräume hatte, ab und zu in die Berge zu gehen. Das ist etwas Beglückendes, etwas sehr Schönes. Und wenn ich es heute ab und zu noch mache, in den Klettergärten regelmäßig immer noch oder alpin ab und zu, damit will ich gerne noch älter werden.
Ja, das kann man nur wünschen. Ich denke, einen besseren Abschluss finden wir hier heute nicht. Also erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ganz besonders herzlichen Dank an dich, Hartmut. Ich freue mich, wenn wir nächste Woche uns wieder in Sachsen aufmachen.
Okay, Martin, mir macht es auch weiter Spaß mit dir ab und zu. Dir viel Erfolg mit dieser Art des Weitergebens von Erlebnissen.
Vielen Dank. Danke fürs Zuhören und tschüss.